Moinsen, hier spricht der Stefan. 150. 150 Podcast-Episoden, ja klar, Podcast. Und das am 14.11.2024. Ganz genau, ihr habt richtig gehört. Wir sind bei ja klar, Podcast bei der 150. Episode angekommen. Und es wäre nicht mein Podcast, wenn ich mir nicht für die 150. Episode was ganz Besonderes ausgedacht hätte. Es gibt ein Special und zwar gleich zwei davon. Und zwar gibt es eine Episode, wie wir mit Ja klar Podcast im nächsten Jahr 2025 weitermachen. Meine sogenannten 11 plus 1 HR Basics. Und es gibt die Staffel 1 von I Like the Way You Pitch Me, ein Podcast-Special im Rahmen der 150. Ja klar Episode in ganz enger Kooperation mit Alligator, dem HR-Tech-Ökosystem und meiner grandiosen Co-Host Susanne Jung. Also freut euch auf die jetzige Episode, springt direkt rein und notiert euch gerne jetzt schon mal den 14.11.2024. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Behrendt und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Smaro Sideri begrüßen. Smaro ist Fachanwältin für Arbeitsrecht. Nach verschiedenen Anstellungen in Rechtsabteilung, Verband und Kanzlei ist sie seit 2017 in eigener Kanzlei freiberuflich als Anwältin ausschließlich im Arbeitsrecht tätig. Zudem bietet sie regelmäßig Seminare für Führungskräfte, HR und Betriebsräte online und als Firmenseminare vor Ort. Besonders am Herzen liegt ihr die Mitgestaltung der Arbeitswelt von morgen durch flexible Arbeitsmodelle, lebensphasenorientierte Arbeitszeiten, familienfreundliche Unternehmensangebote. Im Unternehmen mit Betriebsräten liegt ihr Augenmerk auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit mit der Arbeitnehmervertretung. Eine weitere Episode im Ja klar Podcast und ich melde mich wie immer aus meinem Tonstudio in Mannheim-Seckenheim und begrüße heute die Smaro Sideri. Smaro, wo darf ich dich denn heute begrüßen? Wo bist du?
Hallo Stefan, ich freue mich, heute hier bei dir zu sein. Ja, ich bin im Stuttgarter Großraum, sage ich immer so, für diejenigen, die sich hier nicht so auskennen, etwas näher dran ist dann Esslingen am Neckar, also so im Schwäbischen.
Ja, mittlerweile als, wie sagt man im Schwäbischen, Nike schmeckt da oder so?
Ja, genau.
Und das ist ja jemand wie ich, der aus dem hohen Norden dann irgendwann mal seine Zelte hier in Ludwigshafen-Mannheim aufgeschlagen hat. Und dann mir sagt das natürlich was. Ich bin da vor kurzem auch erst noch vorbeigefahren, weil ich im Süden jemanden besucht habe. Also mir sagt das was, aber Stuttgarter Großraum ist, glaube ich, für alle die auch eher so im Norden unterwegs sind, glaube ich, auch total fein. Smaro, wir beide kennen uns jetzt schon ein bisschen länger und ich war auch schon bei dir in deinem Podcast zu Gast und habe über Arbeitgebende, Arbeitgeber gesprochen, weil das ja so ein bisschen attraktive Arbeitgeber, das ist ja so die Headline auch in deinem Podcast, vernetzen wir auch wunderbar in unsere Shownotes. Du bist aber auch Arbeitsrechtlerin und somit haben wir die Verbindung ins HR und auch zu mir. Und wir haben uns im Vorfeld gedacht, dass es aktuell eine ganz gute Idee sein könnte, das ganze Thema Entgelttransparenz mal in den Mittelpunkt zu rücken. Jetzt ist das Wort an sich ja schon total sperrig. Lass uns mal einfach reinsteigen in die Thematik, weil vielen wird wahrscheinlich der Gender Pay Gap auch etwas sagen, ne? Und da sagen wir ja heute noch, oder es gibt eine Zahl, und zwar in Deutschland liegt die bei 18%. Magst du uns da mal zum Einstieg abholen, was diese 18% eigentlich aussagen?
Ja, also statt Entgelttransparenz ist vielleicht ja Gehaltstransparenz ein bisschen griffiger und ja, dieser Gender Pay Gap soll den Unterschied im Gehalt, ja in der Vergütung meinen zwischen Männern und Frauen für die gleiche Tätigkeit. Ja, und da gibt es eben seit vielen Jahren schon diese Erhebungen und diese Statistiken zu schauen, also was verdienen eben Männer und Frauen für den gleichen Job. Und da gibt es eben diesen Gap, einfach diese Differenz in den verschiedenen Ländern, und Deutschland liegt eben mit 18% dabei. Da gibt es ja dann immer einen bestimmten Tag im März, also normalerweise der 7. März im Jahr, der eben bezeichnet, okay, bis zu diesem Tag haben Frauen umsonst gearbeitet, weil das dann eben so diese 18% sind. Und ja, dieser Pay Gap zwischen den Geschlechtern, der soll eben minimiert werden und irgendwann mal bei Null liegen. Ob wir das noch erleben, schauen wir mal.
Das wäre natürlich, weil du da die absolute Expertin bist, Maru, das wäre natürlich jetzt die Anschlussfrage gewesen. Wann sind wir denn nicht mehr am 7. März, sondern vielleicht am 7. Januar oder 7. Februar?
Ja, wie gesagt, da weiß ich nicht, ob ich das noch erleben werde. Ja, da muss ich vielleicht 150 werden oder so. Ja, mal schauen, man weiß ja nicht, ne? Heutzutage sind ja die Entwicklungen auch exponentiell. Da haben wir andere Geschwindigkeiten als in den vergangenen Jahrzehnten. Das ist vielleicht eine Hoffnung, dass vielleicht in diesem Thema auch schnellere Schritte gemacht werden. Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Die Hoffnung stirbt tatsächlich da auch zuletzt. Und für mich ist das immer irgendwie auch schwer nachvollziehbar, wenn solche Zahlen dann an die Öffentlichkeit kommen. Und natürlich interessiert mich da auch immer als bekennender Europäer auch so ein bisschen der Vergleich in Anführungszeichen in andere Staaten, was die vielleicht besser machen als wir, oder vielleicht machen wir ja Dinge auch schon ganz gut. Für mich war das als Personaler und auch mal aus dem Nähkästchen geplaudert, ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht eine Sekunde bei irgendwelchen Gehaltsverhandlungen darüber nachgedacht, dass ich einer Frau oder einem Mann oder einem anderen Geschlecht auf der Basis weniger oder mehr zahlen würde. Also das ist für mich tatsächlich richtig, richtig schwer nachzuvollziehen. Aber dieses Problem ist ja in unserer Gesellschaft manifestiert. Sonst würde es ja diesen Gender Pay Gap Day und solche Dinge auch alle nicht geben. Und es scheint ja auch sehr schwierig zu sein, daran was zu drehen. Also wenn eine Expertin wie du auch sagst, huch, da muss ich irgendwie 150 werden, das ist ja echt noch ein paar Jahrzehntchen hin, bis wir das geschafft haben. Was machen andere Länder denn im europäischen Vergleich vielleicht sogar anders? Und vielleicht hast du ein Beispiel für uns, wo ein Land liegt, wo es vielleicht nicht der 7. März ist.
Ja, also klar, ne, Europa ist tatsächlich ja auch sehr vielfältig und unterschiedlich, und natürlich gibt es Länder, die da auch schlechter sind, aber die eher nordischen Länder sind da besser dran, und das hat tatsächlich mit dieser auch Kultur, mit der Wahrnehmung, nicht nur in den Unternehmen, auch in der Gesellschaft zu tun, inwiefern eben generell übers Geld gesprochen wird oder nicht gesprochen wird und inwiefern eben auch Gehälter transparent sind oder nicht. Ja? Und in den Ländern, in denen eben durchaus transparent über Gehälter gesprochen wird, ist halt dieser Gap sehr klein. Ja, also ob das jetzt dann Dänemark, Schweden, also auf jeden Fall die eher nordischen Länder sind, auch Holland, diejenigen, die da besser abschneiden. Und deshalb ist eben dieser Anknüpfungspunkt der Gehaltstransparenz, der hier ja verhelfen soll. Ja.
Ja. Und das Entgelttransparenzgesetz, das ist wirklich ein bisschen sperrig, aber bleiben wir mal bei dem Begriff, weil so heißt es dann ja auch in der Gesetzgebung, ne? Und das Ding gibt es, glaube ich, schon, wenn ich richtig informiert bin, seit 2016, 2017. Das heißt, es ist jetzt auch nichts, was irgendwie vorgestern mal beschlossen worden ist. Und wenn ich richtig informiert bin, dann basiert das ja auch auf einer EU-Richtlinie, ne? Da werden wir uns wahrscheinlich wieder irgendwo europäisch auch miteinander vergleichbar machen müssen, und Deutschland setzt quasi am Ende des Tages EU-Richtlinie um.
Ja, also da sind jetzt schon zwei wichtige Punkte, die du ansprichst. Also einmal das Gesetz, das wir halt schon haben seit 2017, das Entgelttransparenzgesetz, das hat eben das Ziel, dass Männer und Frauen für die gleiche Tätigkeit das Gleiche verdienen. Das ist so ein bisschen komisch, weil eigentlich ist das schon etwas, was aus dem Grundgesetz kommt.
Ja.
Ja, weshalb braucht man da jetzt nochmal ein extra Gesetz? Aber dieses Entgelttransparenzgesetz, das setzt eben da an, wo wir speziell in Deutschland ja eben doch ein großes Problem haben, nämlich eben nicht über das Geld und über Gehalt zu sprechen und dass ja viele, viele Menschen einfach ja nicht wissen, wo befinden sie sich denn im Gehaltsgefüge, also entweder wenn sie sich neu bewerben oder aber auch wenn sie schon im Unternehmen sind und ja bestimmte Schritte weiterkommen, na, wie ist denn da so die Gehaltsrange? Das ist wirklich bei vielen eine absolute Grau- oder Schwarzzone und da möchte eben das Entgelttransparenzgesetz die Möglichkeit geben, dass Mitarbeiterinnen sich ja eine Auskunft holen können. Also das heißt, das Entgelttransparenzgesetz verschafft einen Auskunftsanspruch über Vergleichsgehälter. Jetzt ist es nur so, dass das aktuelle Gesetz eine Betriebsgröße von 200 Mitarbeitern voraussetzt. Ja, das heißt also, diesen Auskunftsanspruch haben aktuell nur diejenigen, die in Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitern sind. Übrigens beide Geschlechter, ja. Also es ist nicht nur für Frauen dieser Auskunftsanspruch da. Und wenn die Voraussetzung erfüllt ist, braucht man dann auch noch 6 vergleichbare Personen des anderen Geschlechts. Also man erfährt dann nicht, was die einzelnen Personen verdienen, sondern erfährt dann vom Arbeitgeber ja den Mittelwert, den Median.
Ja, jetzt hast du den Vergleich in Richtung skandinavische Länder gebracht und das war mir fast klar, dass das kommt, weil die in solchen Themen tatsächlich uns gefühlt irgendwie eine Nasenspitze voraus sind. Warum auch immer, das versuche ich auch noch immer so ein bisschen zu ergründen. Hast du da Ansatzpunkte, warum in Ländern wie Dänemark oder auch Schweden oder auch bei den Holländern eher übers Geld gesprochen wird als bei uns in Deutschland? Weil das ist ja bei uns wirklich, also es gibt ja immer noch genügend Firmen, die sagen, auch wenn es gar nicht rechtlich haltbar ist, so nach dem Motto, ja, aber übers Gehalt sprichst du bitte nicht, ne? Und das sagst du bitte niemandem. Und das ist ja teilweise in Arbeitsverträgen, du wirst es besser wissen als ich als Fachexpertin, da steht das ja meistens sogar noch drin, ne? Dass das verboten ist, darüber zu sprechen.
Ja.
Woher kommen wir da? Warum haben wir da so eine Angst, so eine brutale Angst davor?
Ja, das wird eher ein Kulturthema und vielleicht sogar ein psychologisches Thema sein. Ja, das kann ich tatsächlich so im Detail nicht beantworten, aber das sind halt Strukturen oder sagen wir mal gesellschaftliche Themen, die halt über Jahrzehnte, über Generationen natürlich gewachsen sind. Na, sind ja viele andere Themen auch, wie die Beschäftigung von Frauen nach kurzer Zeit der Mutterschaft. Na, das ist ja in vielen anderen Ländern so ganz normal, dass man einfach dann auch wieder voll arbeitet, auch nach irgendwie einem halben Jahr oder so. Und in Deutschland ist es halt, zumindest in Westdeutschland muss man ja da sagen, immer noch zum Teil verpönt. Ne? Also es sind halt kulturelle Themen, die sind halt einfach über Generationen so gewachsen. Und am Ende, also meine Erklärung ist, das hat irgendwie mit irgendwelchen Ängsten zu tun, gerade bei dem Thema Geld, Gehalt, ja, also wieso man da nicht so darüber sprechen möchte, über Unsicherheiten möglicherweise, aber wie gesagt, das verlässt dann so meinen Bereich. Arbeitsrechtlich lässt sich das nicht erklären.
Ich wollte gerade sagen, also meine Einschätzung ist ja richtig. Also wenn jetzt irgendjemand zuhört und sagt, naja, bei mir im Arbeitsvertrag steht drin, frei übersetzt, übers Gehalt wird nicht gesprochen. Mhm. Wenn ich aber dann doch mit einem Kollegen oder einer Kollegin über mein Gehalt spreche und mein Arbeitgeber bekommt das heraus, muss ich aber jetzt, außer dass es vielleicht im Vertrauensverhältnis mit dem Arbeitgeber nicht mehr so funktioniert, muss ich ja rein arbeitsrechtlich nichts befürchten, oder?
Ja, so ist es. Also es steht tatsächlich in einigen Arbeitsverträgen auch heute noch drin, Stillschweigen über das Gehalt. Und ja, es ist eben arbeitsrechtlich keine wirksame Regelung, weil am Ende das ja eine persönliche Entscheidung ist. Das hat mit dem Persönlichkeitsrecht zu tun aus dem Grundgesetz, dass man über Dinge, die einen selber betreffen, wenn man das möchte, sprechen kann und darf und das eben nicht vom Arbeitgeber verboten werden kann. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, der mit der neuen EU-Richtlinie, die es seit Juni 2023 zum Thema Gehaltstransparenz gibt. Viele Punkte mehr, sage ich auch gleich gerne noch was dazu. Aber ein Punkt, weil du es gerade schon angesprochen hast, ist eben, dass in dieser Richtlinie jetzt klar drin steht, dass es eben verboten ist, eine solche Regelung in die Arbeitsverträge reinzunehmen. Ja,
Das
weil das
bedeutet
eben
aber,
diese Hürde dann ja schon schafft, ja.
das bedeutet aber im Umkehrschluss jetzt nicht, dass der gesamte Arbeitsvertrag ungültig ist, wenn da nur eine
Nein.
Textpassage drin steht, ne?
Nein, genau. Nur dieser eine Punkt ist unwirksam, der Rest natürlich nicht. Genau,
Ja, ich
ja.
glaube, da der Hinweis, das steht auch irgendwo im Arbeitsvertrag dann ganz unten in den Schlussbestimmungen drin, dass genau das dann nicht passiert, ne? Also, wenn da jetzt jemand irgendwie schon jubelschreiend über die Wiese läuft und sich jetzt denkt, yes, jetzt kann ich da mal richtig Gas geben. Nee, das funktioniert bei uns leider auch nicht. Aber das ist ja schon mal ein guter Punkt in der EU-Richtlinie, der jetzt umgesetzt werden muss. Was sind weitere Punkte aus dieser EU-Richtlinie, die noch auf uns zukommen?
Ja, also total wichtige, spannende Dinge. Und ich denke, das ist wirklich vielen noch nicht klar, was da so auf die Unternehmen auch so zurollt. Ich habe in meinem eigenen Podcast vor ein paar Wochen mit jemandem gesprochen aus der Rewe Group, die ein riesiges Projekt zu diesem Thema jetzt umsetzen, weil da so viel dranhängt, um diese Gehaltstransparenz nachher umzusetzen. Also die EU-Richtlinie setzt eben da an, wo eigentlich die aktuellen Gesetze nicht greifen, nicht funktionieren, weil das Entgelttransparenzgesetz am Ende ja wirklich ja nur diesen Auskunftsanspruch gibt. Ja, also wenn man nachher die Auskunft bekommen hat und erfahren hat, oh, meine Vermutung, dass ich tatsächlich weniger bekomme als vergleichbare Kollegen oder Kolleginnen des anderen Geschlechts, die hat sich bestätigt. Ja, da habe ich einfach diese Auskunft nur und habe nicht automatisch jetzt den Anspruch auf auch mehr zu bekommen. Ja, ich kann natürlich auf den Arbeitgeber zugehen und mir erklären lassen, warum das so ist. Aber ja, viel mehr gibt das Gesetz halt nicht her. Und das sieht man, dass es eigentlich viel weiter vorne das Thema ist, an dem man ansetzen muss. Und diese Richtlinie macht jetzt viele Vorgaben, die zum Beispiel auch schon sind, dass dieser Auskunftsanspruch nicht erst bei dieser Betriebsgröße von 200 Mitarbeitern gegeben sein soll, sondern tatsächlich bei allen. Also das heißt, da soll diese Betriebsgröße komplett wegfallen. Ja,
Ja.
da muss man natürlich ein bisschen nur schauen, weil wenn man da jetzt nicht ja, die konkreten Gehaltsdaten von einem Kollegen ja nachher dann erfahren darf, braucht man ja dann mindestens, naja, drei, sagen wir mal, damit es dann noch irgendwo anonym bleibt. Also da muss man mal schauen, wie es dann auch umgesetzt wird. Die Umsetzung soll bis Juni 2026 in den ja, europäischen Ländern dann eben erfolgen. Und ich war selber in einer Veranstaltung vom Bundesministerium, das da eben verantwortlich ist, zur Umsetzung dieser Richtlinie. Da ist einiges zu tun, um eben diese Richtlinie umzusetzen. Und wenn man sich jetzt denkt, naja, da ist ja noch ewig Zeit, das täuscht. Ja, also es ist einiges zu tun. Auch ja, die Zeit ist gar nicht so üppig, weil jetzt Folgendes einfach ansteht. Es sollen Unternehmen dafür sorgen, dass transparente Gehaltsstrukturen bestehen. Und manche, um nicht zu sagen sehr viele, müssen da ziemlich viel aufräumen. und aufrollen und eben schauen, was haben wir denn so für Rollenbeschreibungen, Arbeitsbeschreibungen, was da auch immer dazugehört, welche Tätigkeit führt zu welchem Gehalt und was wird wie zugeordnet. Diejenigen Unternehmen, die Tarifverträge anwenden und für tarifliche Mitarbeiter, die werden es da wohl einfacher haben, weil über die Tarifzuordnung zumindest da schon mal so eine Zuordnung da ist. Diejenigen, die keine Tarifverträge haben, die werden da einiges zu tun haben, weil, wie gesagt, es sehr aufwendig ist, einfach zu schauen, welche Bereiche, welche Tätigkeiten, also wer ist denn miteinander vergleichbar auch? Es geht ja darum zu schauen, welche Jobs sind miteinander vergleichbar und kommen eben in eine bestimmte Gehaltsrange rein. Ich habe aktuell einen solchen Beratungsfall, wo ich eben auch in einem Unternehmen da mit einem Betriebsrat für eine Betriebsvereinbarung da berate. Und da muss man sich schauen, wie sehen denn die aktuellen Arbeitsverträge an? Wie sehen die Tätigkeiten aus? Wie sollen sie nachher vielleicht aussehen? In welchem Gehaltsgefüge sollen die reinkommen? Das ist nicht mal kurz von jetzt auf nachher passiert. Ja.
Und jetzt, Smaro, stelle ich mir tatsächlich Arbeitgebende und auch Unternehmen vor, wo das ganz große Thema HR noch nicht mal wirklich auf der Roadmap steht und wo es noch nicht mal jemanden gibt, der sich grundsätzlich mit solchen Themen beschäftigt. Und jetzt sind wir ja auch schon Mitte 2024. Das heißt, schleunigst mit so einem Thema starten, ne? Ja. Und sich auch dann übergangsweise vielleicht jemanden interimistisch reinholen, der das dann in Projektform noch aufbrechen und Fundamente schaffen kann und der dann gleichzeitig dann diese Entgelttransparenz so aufbaut und so aufgleicht, auch mit externer externe Expertise ist auch schön, mit Expertise von außen versucht das dann so aufzugleisen, dass es halt dann auch wirklich mittel- bis langfristig auch nachhaltig funktioniert. Und zu sagen, da gibt es ja auch mittlerweile viele, die das auch posten, dass das alleine nur in den Stellenanzeigen irgendwann drinstehen muss, weil es halt auch vermutlich aus dieser EU-Richtlinie dann hervorgeht. Ja. Das sind ja nur Symptome, die jetzt behandelt werden. Das, was du ja auch vorhin berichtet hast, das geht ja stärker in die Struktur rein. Ja. Und da muss man sich jetzt ganz genau überlegen, was man da machen möchte. Aber so wie es immer ist mit der Umsetzung von EU-Richtlinien, werden wir beide wahrscheinlich im Jahr 2030 immer noch Mandate haben, dass die Firmen das irgendwie noch umsetzen müssen.
Ja, also wir müssen tatsächlich ja schauen, wie eben die deutsche Gesetzgebung diese EU-Richtlinie umsetzt, weil manchmal werden die ja auch strenger umgesetzt und auch was die Vorgaben sind, es ist halt so, dass tatsächlich ja dann eben auch Strafen damit verbunden sein sollen für die Unternehmen, die das eben nicht machen, wobei es da Umsetzungsfristen geben wird, die dann eben je nach Unternehmensgröße auch unterschiedlich sein werden. Eben auch aus dem Grund, dass natürlich kleinere Unternehmen da auch nicht die Kapazität, die Struktur haben. Also da wird es schon Unterschiede anhand der Betriebsgröße, der Unternehmensgröße geben. Es ist, wie gesagt, ich denke, für viele noch nicht klar. Es geht eben nicht nur darum, so wie du sagst, es ist eine Vorgabe, dass in Stellenanzeigen eben die Gehaltsangabe drinsteht, also zumindest die Gehaltsrange. Dann aber auch die Vorgabe, dass auch angegeben werden kann, wie entwickelt man sich denn weiter im Unternehmen und zwar nicht nur in der Funktion, in der Rolle, in der Tätigkeit, sondern eben auch im Gehaltssystem. Ja, also dass jedem klar erkennbar ist und nachvollziehbar ist, okay, also wenn ich das und das noch mache und die Qualifikation habe, dann komme ich in die und die Stufe und das gibt eben die und die Vergütung. Ja, da soll eben transparent sein. Es geht nicht darum, dass jeder über das Gehalt des anderen Bescheid weiß, darum geht's nicht. Es geht darum, dass es eben ein Gehalt, ein transparentes Gehaltssystem gibt.
Und da sind wir bei dem Punkt, was ich vorhin schon meinte, also wenige Firmen haben halt ein transparentes HR-System, wenige Firmen haben tatsächlich generell das Thema Transparenz für sich auch noch nicht entdeckt. Ich glaube, dass das einer der Schlüsselwerte zukünftig sein wird und wo sich auch, wenn jetzt kleinere Firmen zuhören und sagen, naja, wir sind aber ja nur 50 Leutchen, hier weiß ja jeder vom anderen eh Bescheid und für mich ist das auch okay, aber muss ich da jetzt wirklich auch so Knallgas geben? Und dann sag ich, also du bist dann auf jeden Fall einer von wenigen schon mal vor 2026, ne? Also es steht ja auch jeder Firma frei, diese Marschrouten oder diese Guidances auch ein Stück weit vorher schon für sich umzusetzen oder sich damit jetzt auch schon mit ExpertInnen zu beschäftigen. Und das führt dann ja auch so ein bisschen, worüber du dann in deinem Podcast auch berichtest, dazu, dass dann diese Firmen auch als attraktive Arbeitgeber dann auch wahrgenommen werden, weil dieses Transparenzbedürfnis, ich fange jetzt kein Generationenbashing oder Thema an, aber es ist ja so, dass die jüngeren Menschen tatsächlich eher mit wesentlich mehr Informationen von außen aufgewachsen sind und ein höheres Bedürfnis an Transparenz auch haben. Also da fehlt mir tatsächlich mittlerweile jegliches Argument, auf Unternehmensseite nicht mit dem Themenfeld zu starten.
Ja, also zu dem Punkt Employer Branding, Arbeitgeberattraktivität und Talentegewinnung und Bindung und all diese Themen, die spielen da natürlich total rein. Und eben nebenher kommt noch dieser Punkt Gender Pay Gap, der dann eben dadurch ja möglichst vermieden wird, ja. Also, aber das ist dann natürlich auch eine Sache, die halt bei der Aufarbeitung dieses Themas halt aufkommt. Na, wenn man dann sieht, oh, irgendwie haben wir das gar nicht so richtig wahrgenommen, aber tatsächlich haben wir doch jetzt hier, sage ich mal, Frauen, die doch hier in einem anderen Gehaltsband sind als vergleichbare männliche Kollegen. Das kann man ja in der Regel auch nicht mal kurz von heute auf morgen mal kurz ausgleichen. Das muss ja dann normalerweise so in Schritten passieren. Na, das ist auch ein Kommunikationsthema. Also das ist schon nicht so ganz ohne.
Ja, und dieses zum Ende der heutigen Episode, Maro, dieses nicht so ganz ohne, wenn man das mal auf der ersten Ebene für sich bewusst gemacht hat und erkannt hat und sich mit diesen Themenfeldern beschäftigt und sich dann jemand in die Firma reinholt, der das Ganze mal für den Moment analysiert und dann Themenfelder aufbaut und sagt, so, und jetzt haben wir hier einen Plan für die nächsten 2 bis 3 Jahre oder für die nächsten 3 bis 5 Jahre. Und wenn wir an diesen Themenfeldern arbeiten, dann erschlagen wir diese Themenfelder nicht alle sofort. Aber wir sind dran und das ist dann ja auch, wenn beispielsweise diese Richtlinien dann durch irgendwelche, ich weiß nicht, Strafverfolgungsbehörden oder so nachverfolgt werden. Mein Kenntnisstand und meine Erfahrungswerte sind, wenn man an diesen Themenfeldern schon arbeitet und dann kommt jemand und guckt dir auf die Finger und sagt, du, so müssen wir das aber anders machen, hat man eine ganz andere Grundlage, mit denen zu argumentieren, bis wann man das denn dann auch wirklich noch umgesetzt bekommt. Ist das auch dein Blickwinkel?
Ja, absolut, absolut. Man kann ja da schon was vorweisen. Man ist ja auf dem Weg und wie gesagt, gerade bei dem Thema ist ja dann auch allen, die damit zu tun haben, klar, dass das eben kein Thema ist, das man jetzt mal kurz umsetzen kann, ja, dass es Zeit braucht.
Ja. Super. Und da nehmen wir, glaube ich, ganz, ganz vielen ZuhörerInnen auch ein Stück weit die Angst, was ja, glaube ich, auch so ein bisschen der Kern ist, warum wir in Deutschland oder auch die Sorge ist, dass wir nicht über Gehälter kommunizieren wollen. Aber ich glaube, hier können wir unseren ZuhörerInnen die Sorge und die Ängste auch nehmen. Die Themenfelder müssen angegangen werden und es gibt genügend Wege und Mittel, das auch positiv zu gestalten. Und man muss vor diesen ganzen Strafen, die es da geben kann, davor darf man keine großartige Angst haben, wenn man das Thema wirklich transparent angeht, dann lassen sich immer Wege finden und das weiß ich aus eigener Erfahrung. Der erste Schritt, der allererste Schritt ist meistens der mit Abstand schwierigste, aber wenn man sich erstmal auf den Weg gemacht hat, dann wird es meistens, fliegen einem auf einmal selektiv irgendwelche ExpertInnen zu und man beschäftigt sich mit den Themenfeldern und auf einmal ist dieser wahnsinnige Berg, den man da erklimmen möchte, gar nicht mehr so groß und man geht den halt dann mit einer Firma zusammen, Step für Step. Ja.
So ist es. Also, dann lass uns auf den Weg gehen.
Wir machen uns auf den Weg. Mein Weg führt jetzt wahrscheinlich so ein bisschen in die Mittagspause. Dann stehen noch ein paar andere Podcasts bei mir an. Was steht bei dir heute noch auf der Agenda, Smaro?
Ja, ich habe auch heute Nachmittag noch eine Beratung virtuell und dann freue ich mich auf den Feiertag morgen.
Stimmt, morgen haben wir Feiertag. Freitag ist wahrscheinlich für viele Brückentag. Mhm. Ich kümmere mich dann tatsächlich auch primär um mein Töchterchen und dann weniger um Podcast. Aber ich freue mich riesig, dass wir heute nach langer Terminfindung, auch geschuldet durch mich, also mehr durch mich als durch dich, Smaro, dass wir das Thema jetzt mal in den Mittelpunkt rücken konnten und hoffentlich für den einen oder anderen klar gemacht haben, weil das ist ja immer noch die Mission im Ja klar Podcast. Und wenn ihr mehr über Smaro erfahren wollt oder auch über das Entgelttransparentgesetz und die hinreichenden EU-Richtlinien dazu, schaut einfach kurz in die Shownotes rein, da verlinke ich alles und freue mich auf Feedback auch wie immer zu dieser Folge. Danke euch da draußen, danke dir Smaro, Gruß geht in das Schwabenländle raus.
Ja, ebenso viele Grüße.
Dankeschön, tschüss.